ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, schön, dass ihr hier dabei seid bei eurem Lieblingspodcast, dem Sportschau Wintersport-Podcast. Heute, da haben wir eine ganz besondere Gästin am Start, Josie Hofmann. Sie ist eine der vielseitigsten und erfolgreichsten Athletinnen Deutschlands. Ihre Sportkarriere hat sie nämlich auf Inline-Skates gestartet. Herausgekommen sind zahlreiche nationale und internationale Titel im Inline-Speed-Skating. Doch Josie, die wollte mehr, und zwar einmal bei den Olympischen Spielen mit dabei sein. 2018, da wagt sie den Schritt aufs Eis und startet so richtig durch. Wir sprechen jetzt über ihren Weg vom Inline-Speedskating zum Eisschnelllauf, den großen Traum Olympia 2026 in Italien und wie sie die Doppelbelastung von Training, Wettkämpfen und Studium bewältigt, unter einen Hut bekommt und so weiter und so fort. Ihr Motto: mit einem Lächeln klappt alles besser. Und Grund zu lachen hat man vor allem, wenn man beim Mehrkampf-EM-Debüt im Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen direkt mal Siebte wird.
Ich kann wirklich zufrieden sein. Ich bin in eigentlich jeder Distanz wirklich einen Schritt nach vorne gegangen. Und es wird sowohl mit den Zeiten wird es immer stabiler, aber auch von der Technik her und alles. Und das ist einfach der Weg, um sich vorne zu etablieren. Und ich denke, der Weg passt und wird weitergegangen.
Und damit herzlich willkommen, Josie Hofmann. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir haben jetzt gerade ein paar Audioschnipsel aus deinem Debüt in Heerenveen, Mehrkampfdebüt, gehört. Ja. Ich würde sagen, Debüt mehr als geglückt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin super happy. Es ist schon immer bei uns ein großer Schritt, in den Endkampf mit reinzukommen über die ganz lange Strecke. Und dann nochmal eine Position nach vorne. Ich war davor quasi Achte, dann bin ich im Endeffekt Siebte geworden. Ich bin schon sehr stolz, Siebtbeste in ganz Europa im Mehrkampf zu sein. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ich habe ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen das Eislauf-Mekka in den Niederlanden. Kannst du es mal so ein bisschen mitnehmen? Was ist das Besondere an dieser Eishalle?
Also es ist, Punkt 1 ist schon mal, dass eigentlich zu jedem Wettkampf, egal ob es ein Weltcup ist oder jetzt eine EM oder WM, es ist immer ausverkauft. Also es ist, das ganze Stadion ist voll. Was auch sehr besonders ist, dass wirklich jeder Sportler angefeuert wird. Also egal welche Nation, ob man eine Top-Athletin ist oder eher Mittelfeld, ist egal wer, jeder wird jede Runde von den Zuschauern mitgenommen und es ist einfach so ein schönes Gefühl. Zwischen den Rennen gibt es dann auch so eine kleine, ja, so eine kleine Pausenshow und ja, es ist einfach, dort in Heerenveen zu laufen, ist einfach für alle Sportler immer was Besonderes. Und man bekommt halt so die gewisse Wertschätzung, die man halt bei Rennen, wo halt nicht so viele Zuschauer sind und es dann oft auch ein bisschen leiser ist, nicht ganz so fühlt. Die kriegt man dort einfach und deswegen macht's immer super viel Spaß.
Ihr werdet ja mit Pferdeschlitten reingefahren, ne?
Nee, also das war für die Gewinner. Die hatten quasi, das war
zu der Siegerehrung
vor, genau, ja. Vor ein paar Jahren, also die wurde dann abgeschafft und dieses Jahr wieder neu ins Programm genommen und also ich habe ja zugeguckt, aber es ist trotzdem ziemlich cool, ja.
Also möchtest du auch irgendwann mal in so einem Schlitten drin sitzen?
Wer weiß, ja. Aber muss ich auf die Kostendistanz mal noch ein bisschen schneller werden. Da fehlt es ein bisschen.
Ja, du hast ja wahrscheinlich so ein bisschen in die Historie geguckt. Ne? Heerenveen, ja auch ein verdammt erfolgreiches Pflaster, unter anderem auch für deutsche Sportlerinnen. Siehe 2005 mit Anni Friesinger, Daniela Anschütz, später Anschütz-Thoms oder auch Claudia Pechstein. Die haben ja da bei der Mehrkampf-EM Platz 1, 2 und 3 belegt. Und davor ist es das erste Mal gelungen, 1990 mit Gunnar Niemann-Stirnemann, Jacqueline Börner und Heike Warnecke, ebenfalls in Heerenveen. Also ist dir das dann so bewusst, dass du auf so einer unglaublich geschichtsträchtigen Strecke bist, gerade für deutsche Eisschnellläuferin?
Ja, also ich muss ja schon sagen, dadurch, dass ich ja nicht vom Kind an im Eisschnelllauf zu Hause bin, ist natürlich das sehr weit vor meiner Eisschnelllaufzeit. Aber trotzdem weiß man natürlich, dass ja, wo auch die super Ergebnisse von den Deutschen natürlich auch liegen. Und ja, man möchte natürlich auch mal wieder Deutschland dort in Holland so präsentieren, wie es auch die Holländer gewöhnt sind und da wieder mitmischen. Von daher, klar, das hat man so ein bisschen im Hintergrund. Aber ich versuche auch, mir da nicht ganz so viel Stress zu machen oder Druck. Aber trotzdem, ja, die Deutschen waren da schon gut. dahin geht's wieder, ja.
Du hast mir gerade eine super Steilvorlage geliefert, weil sich natürlich all schnell Deutschland fragt, so wann kommen diese guten alten Zeiten wieder zurück, wenn du so auf die aktuelle Mannschaft guckst. Was glaubst du, habt ihr das Potenzial, mittelfristig da wieder ranzukommen an die alten Leistungen?
Ich denke auf jeden Fall. Also man sieht gerade letztes Jahr und aber auch nochmal zu diesem Jahr, die Leistungen sind ja im ganzen Team wirklich gestiegen. Klar, wir hatten eine schwierige Phase, wo ja die Erfolge einfach ausgeblieben sind, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ganze Team hat sich jetzt zurückgekämpft und egal ob Lang oder Kurzstrecke, Damen oder Herren, man sieht einfach, dass wir immer, immer näher an die Spitze rankommen. Und wir haben halt wieder Leute, die vorne mitlaufen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und es auch nicht mehr so lange dauert, bis wir da wieder ganz vorne mitlaufen können und dann auch wieder Podestplätze feiern können.
Was glaubst du denn, welchen Stellenwert hat Eisschnelllaufen gerade so in Deutschland?
Ja, also natürlich ist es schwierig, das zum Beispiel mit Biathlon oder dem Alpinsport, also mit anderen Wintersportarten zu vergleichen. Da sind wir definitiv ja hinten dran, muss man klar sagen. Ich denke aber, dass wir auch mit unseren Erfolgen bei den Teamwettkämpfen jetzt wieder so ganz langsam in das Interesse der Zuschauer auch wieder zurückrutschen, weil sie hoffentlich sehen, was für ein Potenzial wir haben. Und ich denke, klar, mit den Erfolgen kommt auch wieder so das Interesse und dann auch so der Stellenwert zurück. Klar, mit diesen ganz großen Wintersportarten jetzt ja, uns auf ein Level zu stellen, also das schaffen wir nicht. Dafür haben wir aber auch leider keine Weltcups, zum Beispiel in Deutschland, dass man halt sagen könnte, dass wir halt da nochmal ja, Werbung für unseren Sport machen können. Aber ich denke, mit den ganzen ja, Erfolgen, die wir jetzt langsam wieder einfahren, steigt auch so ein bisschen das Interesse und wir bekommen es auch mit, dass ja mehr Leute auch ja uns auch persönlich schreiben oft, dass sie uns gesehen haben und sich für uns freuen.
Ja, und du trägst ja auch einen großen Teil dazu bei, dass die Erfolge halt eben kommen. Und ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel Stefan Emele oder Felix Reinen, die ja auch vom Inline-Speedskating kommen, genauso wie du. Und interessanterweise, vor 2 Jahren habe ich mit Anni Friesinger-Postmark, gleiche Stelle, auch hier im Wintersport-Podcast ein Interview geführt, die da sagte, die Ausbildung der Eisschnelllauf-Zukunft geht nur über das Inline-Skaten. Wie siehst du das? Du kennst ja schließlich beide Welten sehr, sehr gut.
Genau, also ja, ich denke gerade wir Inliner, wir bringen schon viel mit. Also ist ja nicht so, dass wir nie vorher trainiert hätten. Also wir haben die Grundfitness auf jeden Fall. Klar ist es dieser Schritt vom Inline zum Eis. Beide Sportarten sehen schon ähnlich aus, würde ich sagen. Aber diese Technik zu erlernen ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Das ist nicht einfach, muss ich selbst erfahren. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, beide Sportarten haben nicht diesen extremen Nachwuchs an Sturm, der vielleicht andere Sportarten haben. Und deswegen können beide Sportarten voneinander profitieren. Also ich denke auch, dass als Schnellläufer genauso mal zum Inline gucken können und das auch ja, fürs Training oder so nutzen. Und ja, wir haben sehr gute Sportler beim Inline, die auch motiviert sind, mal aufs Eis zu gehen und das zu probieren. Und ich denke, wenn es da wirklich super Anlaufstellen gibt, wo dann auch direkt die Technik ja, gelernt wird, ist dieser Wechsel nicht mehr so ein Hindernis, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren ist. Und andere Nationen zeigen es auch. Also da ist es gang und gäbe. Klar, es hat seine Hürden, aber mit den Erfahrungen, die wir jetzt auch einfach mit uns als Sportler jetzt auch gemacht haben, denke ich, dass auch gerade in den nächsten Jahren, nächster Olympiazyklus, da wirklich noch viel Potenzial ist und so manche Sportler wahrscheinlich da auch nochmal auftreten werden, die dann ja überraschend dann doch noch irgendwie dazukommen und echt gute Ergebnisse einlaufen können.
Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass es dann doch nicht so einfach ist, mal eben so vom Inline-Speedskating aufs Eis zu gehen. Wir als Laie, wir gucken da drauf und denken so, okay, was ist da die besondere Herausforderung? Nimm uns doch mal mit, was ist denn die besondere Herausforderung auch für dich gewesen? Was ist der Unterschied, der eklatante?
Also das Eisschnelllauf ist deutlich technischer, also man muss ein bisschen feinfühliger sein. Die Kufe verzeiht nicht so viel, man muss sie wirklich gut aufsetzen auf dem Eis. Der Druck muss im Perfektmoment sein. Und beim Inline mit den Rollen ist natürlich eine breitere Auflagefläche schon mal. Und das verzeiht deutlich mehr. Auch wenn man zum Beispiel kaputt wird im Rennen. Beim Inline schafft man es dann doch noch, irgendwie die Geschwindigkeit zu halten und es dann auch hinten rauszubringen. Wenn man beim Eisschnelllauf irgendwann mit der Ermüdung unsauber wird, das verzeiht das Eis einfach nicht. Also man sieht das dann wirklich direkt in den Rundenzeiten. Klar, ich habe mir damals auch gedacht, hey, hier, ich komme vom Inline, da habe ich gewisse Erfolge, würde ich natürlich sofort direkt anknüpfen.
Pustekuchen.
Ja, das ist dann, ja, da ist man dann wirklich schnell in der Realität und merkt, dass es nicht ganz so einfach ist. Es kommt ja auch immer noch so ein bisschen darauf an, dass, also ich war ja zum Beispiel 18 Jahre, also relativ alt, um eine neue Sportart zu erlernen. Das ist auch immer nicht ganz so einfach, wenn man das in jungen Jahren, wenn man Kind ist, eine neue Sportart erlernt, klappt das relativ gut. Wenn man dann doch schon älter ist, ist es deutlich schwieriger, einfach so Bewegungsmuster zu erlernen. Und wenn man dann einmal eine falsche Bewegung sich eintrainiert hat, die dann wieder rauszubekommen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und das ist so ein bisschen ja, der Unterschied. Und dann kommt natürlich Inlineskating ist eine Sportart, die im Feld gelaufen wird, die gegen die Konkurrenz gelaufen wird, so ein bisschen dem Radsport zu vergleichen. Beim Eisschnelllauf bist du alleine auf dem Eis und du musst deine Rundenzeiten ja, halten und du kriegst die knallharte Wahrheit jede Runde gesagt. Und man hat gerade auf der Langstrecke auch eine gewisse Zeit, darüber nachzudenken, ja, wie doll die Beine wirklich wehtun. Und das war dann auch nochmal eine ganz andere Sache, das zu lernen, damit umzugehen, diesen mentalen Teil, den hat man halt im Inlineskaten, da bist du abgelenkt, hast eine gewisse Taktik zu erfüllen, ist was anderes beim Eisschnelllauf.
Man sieht das immer so gnadenlos an dieser Linie, die dann vor einem so wegläuft, wenn man genau weiß, oh, da ist die Bestzeit. Okay, gut. Und die überrundet dann einen so. Das ist mal gnadenlos, ist das einfach. Man merkt das immer ganz gut, dass zum Thema Unachtsamkeit oder beziehungsweise wenn der Fuß nicht sauber oder die Kufe nicht sauber gesetzt wird, ist egal ob Sprint oder Langstrecke, das sind dann die berühmten Stürze, die passieren. Ne, beim Wegrutschen, wenn man ermüdet ist oder halt eben die Kufe nicht richtig setzt. Was würdest du sagen? Ich weiß, das ist eine echt brutale Frage, aber stürzt du lieber auf Asphalt, weil du eben das schön mit einem Radsport verglichen hast, oder stürzt du lieber auf Eis? Wenn du wegrutschst.
Eis. Ja, ne? Ganz klar Eis, ja.
Das tut nicht so weh,
also,
ne?
Ja, das Risiko für wirklich schlimmere Verletzungen ist beim Eis geringer. Klar, Kufen sind unglaublich scharf, das darf man nicht vergessen. Also die muss man immer weit vom Körper weghalten, aber das kriegt man relativ schnell trainiert, wie man halt fällt. Aber auf dem Asphalt fallen tut deutlich mehr weh, ja.
Ja, weil ihr seid ja auch nicht besonders gepolstert, ne? Ihr habt ja auch dünne Anzüge an. Es ist eine Sommersportart. Genau. Und dann habt ihr auch noch kurze Sachen an. Das finde ich immer total faszinierend. Also ihr seid ja nicht mit Protektoren ausgestattet.
Nee, ab einem gewissen Alter hat man das nicht. Also ich persönlich habe zum Beispiel immer noch Handschuhe an, weil das ist sehr, sehr unangenehm sonst. Aber ja, also es ist halt auch ein Teil der Sportart. So wie es beim Radsport passieren kann oder in jeder anderen Sportart, ist es halt ein Teil der Sportart, dass man halt hinfällt. Und es wird dann weniger im Laufe der Jahre, wenn man älter wird. Aber gehört halt dazu. Und meistens ist es ja doch nur Haut und die wächst gut nach.
Nur Haut, das tut aber weh, wenn die dann so abgeschaut ist. Ja. Aber so ein bisschen wie beim Skifahren, da lernt man ja auch erstmal bremsen, ne, bevor man das Fahren lernt. Für alle Fälle ist das schon mal ganz gut. So, du warst ja bis vor kurzem in Calgary, der Olympiastadt von 88, bist jetzt aktuell in Milwaukee in den USA. Wie lebst du da eigentlich fort? Ist das so eine Art Klassenfahrtstimmung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir reisen ja immer alle gemeinsam. Also wirklich Trainerteam, Betreuer, Stab, alle Athleten reisen gemeinsam. Ja, immer wieder neues Hotel. Und ja, ich würde es nicht ganz Klassenfahrt nehmen. Klar, jeder hat seinen Wettkampf im Kopf und macht natürlich viel, um möglichst ausgeruht zu sein. Mit den Zeitunterschieden, da muss man halt schon darauf achten, dass man sich schnell anpasst. Gute Ernährung gehört alles dazu, aber klar, man kennt sich untereinander. Man macht natürlich dann auch nebenbei, trifft man sich mal zum Kartenspielen oder mal zum Kaffee oder so. Also wenn so ein Team unterwegs ist, ist es einfach, man ist nie irgendwo alleine. Und es macht Spaß, mit den ganzen Leuten unterwegs zu sein. Und man erlebt auch immer mal wieder was anderes. Und jeder Ort hat ja irgendwas Besonderes, von daher eine kleine Klassenfahrt wahrscheinlich.
Aber bleibt man dann so als deutsches Team unter sich oder trifft man sich dann auch mal mit anderen Nationen?
Nee, man kennt sich natürlich auch über die Jahre unter anderen Nationen. Und dass man dann Freundschaften auch zu anderen Leuten natürlich aufbaut, ist wichtig und ist auch total super. Also befürworte ich sehr. Und na klar trifft man sich dann mal mit jemandem, den man schon auch... Teilweise kennt man sich Jahre, man fährt seit Jahren zu denselben Wettkämpfen und sieht sich da immer wieder. Und natürlich trifft man sich da auf einen Kaffee oder mal zu einem Abendbrot oder wie auch immer.
Also auf der Strecke gibt es natürlich keinen Kontakt, nur anderen. Man möchte natürlich davor sein, aber neben der Strecke wird dann auch mal ein Kaffee getrunken. Also deine Strecken sind ja die 3000 Meter, die 5000 Meter Teamverfolgung und Massenstart. Tauschst du dich dann auch mal so ein bisschen zum Fachsimpel mit so einer Ragne Wiklund oder einer Mareike Gronewold aus? Oder?
Also bis jetzt war ich ja immer so ein bisschen der Bewunderer.
Aber, so die Heiligen.
Ja, so ein bisschen. Ja. Klar, ich muss auch, es geht dann immer auch zu denen hin und sage Glückwunsch und alles. Also ich freue mich auch mit denen. Aber ganz klar, ich gucke natürlich, was die machen, wie die Rennen laufen und versuche mir da Dinge abzuschauen. Also das sind halt mittlerweile oder sind im Moment die Besten, die es gibt. Und da gibt es so einiges, was ich mir abgucken kann und gucke dann, ob es für einen auch klappt.
Ich wollte gerade sagen, das System muss ja auch zu einem passen. Ne? Also man kann nicht sagen, so ich laufe jetzt genauso wie die Ragne und dann läuft der Laden schon, sondern muss gucken, passt das zu meinem System. Ne?
Genau, das funktioniert nicht. Also jeder muss dann doch irgendwo individuell schauen, wie baue ich mein Rennen auf. Das ist ja genauso bei der Technik. Also klar gibt es diese eine Grundtechnik, aber es gibt auch Leute, da sieht man sie laufen und denkt sich, wie können sie schnell sein? Aber sie haben halt irgendwie einen Weg gefunden.
Geheimer Motor.
der individuell halt wirklich passt. Und so ist es eigentlich, ob Technik, Rennaufbau, das ist, muss man dann, klar, man kann gucken, ob irgendwas passt. Jetzt zum Beispiel ist in der Langstrecke so, dass wir auch in den Kurven viele die Hände auf den Rücken nehmen. Früher hat man ja den äußeren Arm mitgeschwungen. Jetzt ist es rein von der so ein bisschen Aerodynamik und vom Kraftersparnis so, dass man halt beide Hände auf den Rücken nimmt. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch für mich probiert. Und ich bin es halt, durchs Inline haben wir das sehr oft gemacht. Oder so ist das sehr typisch beim Inline. Deswegen kommt es mir zugute. Und ich versuche das halt jetzt auch für die Rennen mir jetzt so ein bisschen einzuarbeiten, dass das funktioniert. Und das wiederum funktioniert aber auch nicht bei jedem Läufer. Manche, die mögen das halt gar nicht oder können keinen Schwung holen. Das sieht man jetzt aber auch bei den Herren, das hat es angefangen und jetzt kommt den Damen so nach und das sieht man es immer wieder. Und Ragne macht das zum Beispiel auch. Also das dann wieder.
Ja. Das hat sie sich dann von dir abgeguckt. Weil du hast
es. Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt.
Du so, ja klar.
Wir können es ja einfach jetzt mal so stehen. Genau,
wir können
lassen.
Das so stehen. Wir droppen das jetzt einfach so. Ja. Das hört sie ja eh nicht. So, außer du zeigst dir natürlich den Podcast. Ich wollte sagen, kannst du ja ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast? Kannst du sagen, hier lernst du noch was? So. Ja. So. Aber die nächste Möglichkeit zu fachsimpeln gibt es ja im März. Da wartet nämlich ein weiteres Großereignis auf euch und zwar die Eisschnelllauf-WM im norwegischen Hamar. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Also hast du da schon so einen Plan, einen Fahrplan?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich schaue lieber erstmal auf die Events, die richtig nah sind. Also ich Saisonanfang gucke ich erstmal auf die Quali für die Weltcups. Danach, wenn das geschafft ist, gucke ich auf die ersten Weltcups. Von daher kommen ja noch Weltcups. Der Fokus, also mein mentaler Fokus ist ganz klar erstmal diese Weltcups vernünftig durchzubringen, in einem guten Klassement-Standing zu haben. Und dann kommt die WM. Was so trainingstechnisch gemacht wird, darum muss ich mich ja zum Glück nicht kümmern. Da kümmert sich ja mein Trainer und der hat es dann im Hinterkopf, was zu machen ist. Aber ganz klar, dass man halt nochmal eine gewisse Basis nochmal, also eine Grundlage nochmal trainiert und nochmal an die spezifisch geht, welche Rennen dort gelaufen werden. So Dinge wird man dann, macht man dann schon. Aber wie gesagt, ich versuche dann erstmal so die Punkte abzuarbeiten und den Fokus auf die Events davor zu legen und dann den Fokus immer weiter. Das ist einfacher, als ich schon im Vorhinein sehr verrückt zu machen.
Also du denkst von Wochenende zu Wochenende.
Ja, eigentlich schon, ja.
Und du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wir von der Sportschau werden auch mit am Start sein und die komplette Sehr Saison gut. der Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer bekommt ihr ebenfalls im TV oder im Stream in unserer ARD Mediathek. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf deine beeindruckende Karriere zu sprechen. Du hast ja 45 deutsche Meistertitel im Inline-Speedskating, du bist Weltmeisterin, du bist Europameisterin und jetzt bist du auch im Eisschnelllauf erfolgreich. Wann hast du denn gemerkt, dass der Sport deine Leidenschaft ist? Quasi dein Office, das Oval, egal auf welchem Untergrund auch immer.
Ja, ich glaube, das hat sich so über die Jahre ergeben. Also ich habe mit 6 habe ich angefangen mit Inlineskaten und dann, ich muss sagen, ich war am Anfang, also es war nicht so, dass ich auf die Inline gegangen bin und super Resultate. Also hat sich so aufgebaut über die Jahre und irgendwann bin ich da international besser geworden, bin vorne mitgelaufen und so hat sich das dann wirklich ergeben. Und ich war ja in keiner Sportschule oder so, also von daher habe ich wirklich erst mit dem Abitur eigentlich auch angefangen, zweimal am Tag zu trainieren und habe so das wirkliche Leistungssport-Dasein so gelebt. Und ja, was es halt wirklich hochhält, ist einfach dieser Traum, zu Olympia zu fahren. Und so hat sich das dann über die Jahre, der Sport war einfach schon immer ein riesiger Teil. Also man hatte seine Freunde im Verein, man ist zusammen gereist, man hat zusammen Wettkämpfe gewonnen, man hat sie auch zusammen verloren, auch sehr wichtig, aber da habe ich gemerkt, dass mir das halt persönlich sehr viel gibt und in meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung mich auch unglaublich vorangebracht hat und ja, und ich dann quasi beim Inline gemerkt habe, dass es sehr schade ist, dass wir halt nicht olympisch sind und ich diesen Traum aber irgendwo habe und dann mir gesagt habe, okay, ich versuch's einfach mal. Ich meine, man weiß nie, was bei rauskommt. Ich versuch's und schaue, ob ich es wirklich schaffen kann. Und jetzt ist es so, zu meinem persönlichen, ja, ich sag mal, Projekt geworden, mich dort hinzuarbeiten, eine neue Sportart zu erlernen und jetzt in der zweiten Sportart auch ja, in die Weltspitze zu kommen, um dann wirklich mir diesen Traum zu erfüllen. Und deswegen, es hat sich in den Jahren einfach diese Sportleidenschaft, ich meine, ich war schon immer aktiv, das muss man sagen, ein bisschen
immer sportlich.
Auf heißen Kohlen sitzen. Ja. Aber genau, so hat sich das ergeben und jetzt läuft's weiter.
Aber wenn du so von diesen Olympischen Spielen sprichst, also man merkt ja richtig auch dieses Glänzen in deinen Augen. Hast du dann früher auch wirklich so also Olympische Sommerspiele und auch Winterspiele verfolgt und dir gedacht so, wow, das, was die da machen, da möchte ich auch stehen?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also selbst wenn ich nur die Eröffnungsfeier schaue von Olympischen Spielen, egal welche, Sommer oder Winter, ich kann irgendwie, das heißt mitfühlen, aber ich bin selbst super nervös dann und denke mir, okay, ich freue mich jetzt schon für die Leute, die dort am Start stehen können und es gibt so viele Leute, die da ihre Träume erfüllen. Ja, selbst ich habe manchmal vor dem Fernseher so kleine Tränenaugen, weil ich mich so freue. Und ich bin, ja, man fühlt mit, man fühlt mit den Sportlern mit. Man kann aber auch so Enttäuschungen kann man super nachvollziehen, wenn man merkt, dass die Leute vielleicht nicht das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Man kann super mitfühlen und man weiß, wie schwierig das für jeden ist.
Beziehungsweise wie viel Schweiß und Tränen ja auch dahinter stecken, ne?
Man kann das, es ist immer schön zu zeigen, wie die guten Momente aussehen. Das ist natürlich das, was jeder sehen möchte, dass wir ganz oben stehen. Aber wie viele dann doch harte Momente, harte Trainingseinheiten und auch Rückschläge dahinter sind, das ist halt nicht sichtbar. Und das ist auch nicht das, was man jetzt unbedingt von jemandem hören möchte, ganz klar. Aber so als Sportler kann man das miterleben. Und dann freut man sich, als wenn ich das anschaue im Fernsehen, also läuft Winter, also egal ob Wintersport, Sommersport, das läuft dauerhaft quasi immer bei mir im Fernsehen, immer nebenbei. Ja. Und man freut sich, wenn die Ergebnisse kommen, also zum Beispiel auch im Langlauf. Wenn man gesehen hat, für die war es viele Jahre auch schwierig.
Mit Katharina Hennig und Viktoria Kahl, ne, zum Beispiel.
Genau, ja. Und jetzt mittlerweile laufen die vorne mit. Und ich muss sagen, genau das Beispiel dachte ich mir so, das können wir auch schaffen. Ja. Da gab es am Anfang auch ganz viele Zweifel und Stimmen, dass gesagt wurde, ach, die laufen jetzt so weit hinten. Und jetzt mittlerweile ist super. Und das sind ja die Emotionen, die man mitfühlt. Also ich muss auch sagen, wenn ich dann manchmal Radtraining habe auf der Radrolle, also Indoor, dann läuft Sport und manchmal vergesse ich zu treten, weil ich dann so im Fieber bin.
Und dann stupst dir so einer auf die Schulter, so, ey, ja, du müsstest so, mal ganz kurz hier. Ah ja, okay, so, gut. Ja.
Stimmt. Oder beim Biathlon, wenn die Scheiben fallen und ich ganz kurz innehalten muss, so damit sie auch wirklich treffen.
Oder machst du das beim Skisprung auch, dass du dann denkst, wenn die so auf dem Tisch zufahren, dass du denkst so, und jetzt nochmal so mit den Händen irgendwie nachgehst und den versuchst ja, so irgendwie so zu unterstützen. Genau so. Jetzt kommt noch ein bisschen Luft drunter, dass wir weiterfliegen. Genau so. So geht's mir
ja,
immer.
Ja, so ungefähr. Ja. So ist es quasi.
Also mit vollem Einsatz mit dabei.
Ja. Auf jeden Fall. Also da bin ich, egal, ja, da bin ich einfach dabei. Und deswegen diese Begeisterung, die spüre ich. Und deswegen ist dieses Feuer auch da, das einfach auch mal selbst erleben und nicht nur vom Fernseher das Ganze.
Ja, du bist halt eben Athletin durch und durch, also du kannst beides, ja. Du lebst in zwei Welten, Inline-Speedskating und Eisschnelllauf, und du kannst auch beide Welten nachvollziehen, vor und hinter der Kamera. Genau, du bist ja 2018 umgestiegen, du feierst deine Erfolge, du läufst aber noch so ein bisschen unter dem Radar. Also natürlich gehörst du mit zu den Teamleaderinnen, aber trotzdem noch so unter dem Radar. Ich glaube, keiner hat so richtig große Erwartungen an dich, sondern sagt erstmal, lauf da mit, sammel deine Erfahrung. Ist das so eine Rolle, die dir gefällt, die du auch brauchst? Stehst du gerne im Rampenlicht? Oder sagst du, nö, ich finde das eigentlich ganz gut, so wie es gerade ist?
Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich kenne natürlich auch vom Inline kenne ich so beides. Beim Eisschnelllauf fand ich es gut, dass es natürlich am Anfang so war. So konnte ich jetzt erstmal in die ganze Sache reinkommen, in die Weltcup-Szene und alles sowas. Und dass das auch jetzt so ein bisschen langsam die Erwartungen höher werden, ist gut, dass sie nicht sofort kamen, weil die größte Kritikerin bin ich immer noch selbst zu mir. Also ich erwarte ja oft deutlich mehr, als zum Beispiel auch mein Trainer erwartet oder ja die Menschen um mich herum. Von daher ist es, glaube ich, schon gut. Aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt nach der EM natürlich jemand kommt und sagt, hey, hier, wir wollen jetzt aber auch mal, dass dem anderen, dass in den Weltcups Leistungen gezeigt werden. Und nach einem Druck, ich denke, damit kann ich auf jeden Fall umgehen. Habe ich auch über die Jahre gelernt, wie man damit umgeht. Und wie gesagt, ich selber mache mir, glaube ich, den meisten Druck. Von daher ist es gut, dass es langsam angelaufen ist. Aber natürlich auch irgendwo eine Bestätigung, wenn man jetzt auch mehr Druck von außen für sich und seine Performance bekommt, ist eine Bestätigung, dass man jetzt mittlerweile in Bereichen ist, wo es, ich sag mal, ernster wird. Ja.
Also, dass du konkurrenzfähig wirst, ne? Also auch, dass du als ernsthafte Konkurrentin wahrgenommen wirst, das ist ja auch wie so ein Ritterschlag eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten einen ganz, das heißt verrückten Moment, aber einen Moment, wo wir auch ein bisschen stolz sind im Team Pursuit. Wir in Japan waren wir leider in der B-Gruppe und mussten in die A-Gruppe aufsteigen. Und das geht nur mit dem ersten Platz. Und wir haben da ein Rennen gemacht, was wirklich richtig gut war. Und im Endeffekt mit beiden Gruppen verglichen waren wir das viertbeste Team. Also wir hätten es theoretisch fast aufs Podium geschafft. Und es war das erste Mal, dass wirklich auch andere Nationen zu uns gekommen sind, zu unserem Coach, gesagt haben, hey, richtig starke Leistung. Und wo wir gemerkt haben, jetzt sehen auch die anderen, dass wir starke Konkurrenz sind und dass man uns nicht vergessen darf. Und das ist zum einen natürlich, das freut uns mega, weil wir wissen, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben. Das ist cool, diese Erfahrung zu machen. Das war echt ein kleiner Ritterschlag, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht's los.
So, Freunde, anschnallen, jetzt kommen wir.
Genau, jetzt müsst ihr mal gucken.
Ja, aber es ist doch schön, vor allem, wenn sich das ganze Training dann auszahlt und auch Lohn und Mühe. Und ich glaube auch, die Eisschnelllauf-Gemeinschaft hat in den letzten Jahren auch oft genug draufgekriegt. Also es ist, glaube ich, auch endlich mal wieder an der Zeit, dass man auch mal sagen kann, hey, da läuft's im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Neben dem Sport, also neben deiner sportlichen Karriere, hast du auch noch eine andere, denn du machst ein Fernstudium im Präventions- und Gesundheitsmanagement. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Also du hast gerade gesagt, ne, du bist eigentlich die ganze Zeit wochenlang unterwegs, Calgary, Milwaukee. Wann?
Ja, deswegen Fernstudium.
Ja, ja.
Also ich habe mich wirklich genau deswegen für diese freiere Variante des Fernstudiums entschieden, dass ich es halt mitnehmen kann auf Reisen, weil wir, egal ob Sommer oder Winter, wir sind gefühlt ständig unterwegs. Und ja, wann macht man's? Also ich finde, also ich persönlich muss sagen, ich bin froh, noch was Zweites neben dem Sport zu machen, einfach damit man nicht den ganzen Tag auf den Sport legt. Also man braucht für den Kopf wirklich noch was anderes. Also ich persönlich brauche noch was anderes, weil sonst dreht sich das Rad im Kopf und man denkt nur über Sport und das macht es nicht besser, kann ich sagen.
Ja.
Und wenn man dann wirklich noch was hat, was einen mental auch noch mal ein bisschen anders beschäftigt, ist für mich persönlich super wichtig. Und das macht man halt zwischen den Trainingseinheiten, manchmal am Abend, wobei da ist die Batterie schon sehr leer. Das ist immer, also für mich persönlich sehr schwierig. Aber so habe ich das jetzt eigentlich ganz gut durchgebracht. Klar, es hat länger gedauert, als es hätte dauern sollen. Ja, im Sommer hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit ohne die Wettkämpfe. Jetzt wiederum hat man Wettkämpfe, hat nicht ganz so viel Training, aber man muss ja zwischendrin auch ein bisschen regenerieren und Jetlag kommt auch noch dazu, deutlich anstrengender, als man manchmal denkt. Ja. Das habe ich auch erfahren, dass man da gar nicht so viel schafft. Ja, und so macht man es eigentlich so nebenbei und hat es immer ein bisschen im Hinterkopf. Im Fernstudium kann ich es aber auch einfach mal weglegen und sagen, hey, diese Woche ist einfach stressig, packe ich einfach nicht. Und so hat man aber die Möglichkeit, in seinem eigenen Tempo nebenher sich ja, seine Zukunft danach noch aufzubauen. Weil die wird länger sein als die Karriere. Von daher braucht man was.
Aber was möchtest du mit dem Studium denn später machen? Also es wirkt ja schon sehr nah an dem, was du gerade machst, also Gesundheitsmanagement. Also ihr müsst ja auch auf eure Gesundheit achten.
Ja, das war eigentlich genauso der Hintergrund, den ich im Kopf hatte. Ich möchte die Erfahrung, die ich selber gemacht habe im Sport, möchte ich sehr gern weitergeben. Und egal, ob das natürlich so ein bisschen der mentale Part ist, aber ja, Bewegung und was es heißt, ja, sich einen gesunden Alltag zu haben, also solche Dinge, die würde ich wirklich sehr, sehr gern weitergeben. Also es heißt nicht, ich weiß, dass der Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Also es muss jetzt keiner denken, er muss so viel trainieren wie alle Sportler, die da bei Olympia starten. Das ist nicht der Fall.
Wie oft trainierst du? 6-mal die Woche wahrscheinlich, ne? Also in Trainingsphase.
Genau, ja. Also genau, wir haben einen Ruhetag meistens und trainieren 2-mal am Tag.
Okay, also morgens, nee, wahrscheinlich doch morgens, ja, morgens, ja, abends, doch. Irgendwie sowas, ne?
Ja, morgens, nachmittags ungefähr, so ein bisschen, kommt drauf an. Aber einfach, ja, die Erfahrung, die man selbst gemacht hat, weitergeben, gerade in der heutigen Zeit auch Thema Ernährung ein bisschen weitergeben und natürlich auch sehr gern so Sachen wie, ja, so Motivations- Gespräche auch führen, also wie schafft man es auch in schwierigen Zeiten aus einem Loch wieder hochzukommen oder sich wieder selbst zu motivieren oder mit Stresssituationen umzugehen, mit Druck umzugehen, also solche Dinge, die man als Sportler sich über Jahre aufgebaut hat, die kann man auch neben dem Sport super anwenden und das ist einfach mein Ziel nach meiner Karriere, ja, das weiterzugeben und so Leuten auch irgendwo ein bisschen zu helfen, zu unterstützen. Ja, ein gesundes und damit auch glückliches Leben führen zu können.
Vor allem, das ist ja auch extrem authentisch, wenn man dann dieses Coachings bei dir macht, weil ne, als Leistungssportlerin musst du halt eben gesund essen und auch wenn es nicht so läuft, musst du dich ja trotzdem irgendwie aus dem Loch rausholen. Also dementsprechend, wenn du den Leuten was darüber erzählst, dann wissen die halt eben auch ganz genau, ja stimmt, daran hat es gelegen. Ja. Sie hat es damals so und so gemacht, als es dann irgendwie nicht lief. Das war
ja
auch ganz cool.
Ja. Also wir können natürlich auch ich meine, wir haben vieles ausprobiert oft, um es dann damit es wirklich dann passt. Also wir haben auch manchmal den falschen Weg gewählt, aber selbst das kann man darüber berichten und sagen, hey, hier, klar, man kann es ausprobieren, aber manchmal wählt man einfach nicht den richtigen Weg, aber hey, dann nicht aufgeben, sondern einfach nochmal tief durchatmen und nochmal anfangen und uns einfach versuchen durchzuziehen. Und manchmal klappt es halt einfach nicht im Leben und gerade so Umgang mit Niederlagen und so, egal ob das auch im beruflichen Kontext oder so ist. Ja, ich glaube, gerade wenn so Sportler davon berichten, ist das für viele Menschen schon inspirierend, weil wir es doch wahrscheinlich öfters selbst mal ausprobiert haben.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja mehr mit eurer Frustrationstoleranzgrenze zu tun, weil ihr das ja von Wochenende zu Wochenende machen müsst, als jetzt vielleicht andere Menschen zum Beispiel. Aber wenn du mal in so einem Loch warst, in so einer Down-Phase, wie hast du dich da rausgeholt? Also ich habe jetzt von Katharina Schmid zum Beispiel erfahren, dass sie ein Therapiepferd hatte. Also nicht ihr eigenes, sondern die war in so einer Reittherapie und die musste dann halt eben auch ihre Gefühle präsentieren und preisgeben und das Pferd konnte die sofort durchschauen, ob das echt ist, was sie da gerade sagt oder halt eben nicht. Und wenn das unecht war, dann hat sie angeschubst. Fand ich total interessant.
Ja, cool.
Und so hat sie sich halt eben rausgearbeitet. Aber wie machst du das?
Also ich persönlich habe gerade, wenn ein Wettkampf ist, der nicht gut gelaufen ist, habe ich persönlich die Regel, das ist die Mitternachtsregel. Das heißt, man darf bis Mitternacht, darf man auch mal frustriert sein, aber ab Mitternacht, also zum nächsten Tag, ist ein neuer Tag, neue Chance und dann ist der Wettkampf ist vorbei, neuer Wettkampf startet und das heißt, da wird nicht mehr darüber nachgedacht, was am Tag vorher falsch war oder was passiert ist. Es ist eine komplett neue Chance und das heißt nicht, wenn der Tag davor blöd lief, dass der nächste auch so läuft. Und das ist wiederum, kann man das sehr gut für Niederlagen einbauen, aber auch für gute Rennen. Also oft haben wir ja verschiedene Rennen nacheinander am Wochenende und wenn ein Rennen sehr gut lief, darf man sich darüber freuen, aber ab Mitternacht ist der Fokus für den neuen Tag. Und das ist so meine Regel. Und wenn dann aber doch, ist klar, gibt es Phasen, wo es einfach irgendwie alles nicht so richtig zusammenpasst und es einfach nicht so gut läuft. Und also meine Taktik ist dann irgendwann, ich habe schon über die Jahre gelernt, dass ich mir das auch gut vorspielen mag, dass es manchmal besser ist, als ich im Inneren mich im Inneren fühle. Und ich versuche dann wirklich, mich damit zu konfrontieren. Also, dass ich wirklich sage, es ist völlig in Ordnung, sich so zu fühlen. Und versuche das so ein bisschen innerlich aufzuarbeiten.
Also Dinge auch zuzulassen. Ne?
Genau, ja. Und wenn es auch mal okay ist, auch mal zu weinen. Das ist völlig in Ordnung, da die Emotion rauszulassen und zu sagen, hey, ich fühle mich einfach gerade nicht gut und ich muss jetzt halt einfach mal weinen. Und dann danach fühlt man sich super. Also wenn es dann einfach mal raus ist, ist dann wirklich so, wo man dann wieder bereit ist, die neue Energie auch zuzulassen. Aber ich habe über die Jahre gelernt, sich da so doch dann abzuschotten und zu sagen, hey, hier, es läuft gerade nicht so. Ich versuche mich dann so ein bisschen zu resetten und wirklich die kleinen positiven Dinge zu sehen und so die Energie wieder zu bekommen. Aber ein Therapiefeld, ehrlich gesagt, klingt auch ziemlich gut.
Musst du ins Allgäu für fahren, da gibt's das.
Ja, vielleicht kann ich mir das ja mal ausleihen.
Genau, musst du einfach Katharina Schmid anrufen und sagen, hey, ich habe gehört in der letzten Wintersport-Podcast-Folge. So.
Muss da, glaube ich, auch mal.
Ja, muss da auch mal hin. Aber jetzt habe ich noch eine Frage zu der Mitternachtsregel. Also wenn so ein Tag richtig beschissen gelaufen ist und du wendest diese Mitternachtsregel ein, gehst du dann um 8 Uhr ins Bett und wenn es dann richtig gut gelaufen ist, gehst du erst um 23.59 Uhr ins Bett, um das Ganze nochmal so ein bisschen auszukosten? Wie funktioniert das denn?
Nee, das ist ein bisschen der Knackpunkt an der Regel. Nee, das ist, da wird schon, klar, es lässt sich besser schlafen beim Erfolg, als wenn man nicht so einen guten Tag hatte. Aber ich bleibe nicht unbedingt länger wach oder so. Nee, das ist wirklich mehr symbolisch, ehrlich gesagt. Das ist halt ab 0 Uhr der neue Tag beginnt. Aber vielleicht sollte es man Einschlafregeln, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber.
So ein bisschen wie Silvester, unbedingt. Ne? So ein bisschen wie Silvester, fängt auch alles wieder von vorne an.
Richtig, manche können sich da ja auch super Ziele setzen und sagen, okay, ab jetzt geht's los. Ja. Und das ist ja auch quasi so ein bisschen die Überlegung zum ganzen Jahr.
Die berühmte Fitnessstudio-Regel. Apropos Fitnessstudio, hast du eigentlich Zeit noch für Freizeit? Also, wenn du die ganze Zeit mit deinem Sport unterwegs bist, wenn du auch noch studierst, also gibt es sowas wie Freizeit in deinem Leben gerade?
Ja, also je nachdem, wie man das gerne definieren möchte. Nee, ich muss sagen, ich nehme mir auch oft ganz klar Zeit für mich. Ist auch mal okay, einfach nur auf dem Sofa rumzuhängen und was anzuschauen oder so. Aber ich gerade im Sommer versuche ich, die ganzen Dinge, die im Winter, also so Freunde treffen zu Hause, Zeit mit der Familie verbringen, alles sowas, das versuche ich immer in den Sommer reinzupacken. Das sind eh die Tage länger und länger hell, von daher super, um da die ganze Energie zu holen. Aber ich versuche es wirklich auszugleichen, weil klar, es ist, das Training ist das eine, da besser zu werden, aber man darf immer nicht vergessen, dass man auch irgendwo sich Energie holen muss, um ja, die dann auch ins Training stecken zu können. Und manchmal, da braucht man einfach eine Auszeit. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich einfach gespürt, wir hatten so eine Woche, in der es ein bisschen ruhiger als Training war. Und ich habe gespürt, okay, ich muss raus. Und habe ich einfach ganz schnell einen Urlaub, was heißt ein Urlaub, einen Wanderurlaub in den Bergen gebucht und für 4 Tage und bin einfach wandern gegangen. Und es war genau das Richtige, um da einfach mal abzuschalten. Von daher versuche ich, ja, ganz klar.
Aber also hast du alles so rausgewandert quasi?
Ja. Ehrlich gesagt ja. Und einfach mal was komplett anderes gemacht, als man tagtäglich hat. Von da, das war sehr gut, ja.
Und was ich gelesen habe, dass du total gerne Handarbeiten machst. Was kann man sich darunter vorstellen?
ich häkel sehr gerne und Stricken versuche ich noch von der Oma zu lernen. Das ist noch ein bisschen in Arbeit. ich nähe aber sehr gerne, habe eine eigene Nähmaschine und habe da irgendwie von meinen Großeltern was geerbt. Und das sind auch so Dinge, die ich zum Abschalten super gerne mache. Und
so ein bisschen meditativ.
Und, ja, schon ein bisschen.
So strickt und häkelt, ne?
Ja. Und man hat, was immer ganz schön ist, man hat halt danach ein Ergebnis in der Hand, was man halt selbst hergestellt hat und auch super Geschenke für alle Familienmitglieder und Freunde um einen herum. Das mache ich super gerne, weil es einfach auch, man muss auch mal ruhig da sitzen, auch mal sehr gut und hat einfach mal eine komplett andere Ablenkung. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen mein Hobby nebenbei.
Ich sehe dich gerade so mit so einer gestrickten Goldmedaille. Das wäre doch auch was. So ein Goldmedaille. Boah, hör mal.
Das wäre auch cool. Ja.
Bis März hast du noch ein bisschen Zeit, dann kannst du so eine Hülle, dann geht die auch nicht kaputt, die Medaille.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja.
Ja. Für alle Medaillen, die jetzt überlege schon, wie ich das genau umsetze. Für alle Medaillen mache ich fürs ganze Team, weil wir brauchen ja bald richtig viele.
Ich wollte gerade sagen, wenn die Mannschaft dann vorne mit dabei ist.
Ich starte alle aus, gar kein Problem.
Und es gibt ja diese hiesigen Plattformen im Internet. Ich darf keine Werbung machen, aber da kannst du das dann auch noch anbieten. Da kannst du auch noch mal Geld akquirieren.
Ist doch super. Dann für danach. Das ist dann einfach mein zweites Standbein für danach. Für die Sportler, für die ganzen Medaillen, Aufbewahrungstäschchen.
Ja, aber für alle Sportler. Aber wirklich für alle Sportler, die bei den Sommerspielen starten, die bei den Winterspielen starten und so, ne? Michaela Schifrin kannst du auch hingehen und sagen,
da brauche ich viele.
Obwohl in Peking brauchte sie ja nicht so viele. Deswegen, das war ja ein bisschen sehr, sehr bitterer Moment für Michaela Schifrin. Die hat ja
auch so einen Moment.
Genau, als Top-Favoritin. Wir sind gleich schon am Ende. Ich gucke auch gerade auf die Zeit. Wir sind wirklich Extended Version Überlänge. Deswegen vielen Dank schon mal dafür. Wir haben noch eine kleine Bitte zum Schluss. Und zwar wollen wir am Ende so eine Musikliste erstellen mit den Lieblingstiteln aller Wintersportstars, die bei uns hier im Podcast waren in dieser Saison. Und da kann auch alles mit dabei sein. Schlager, Rock, Metal, keine Ahnung was. Aber was ist gerade so dein Lieblingssong? Also welchen Song hörst du am liebsten, den du bei uns in die Playlist mit reinpacken würdest?
Ich würde einen Song nehmen, den ich gern höre, wenn es mal, wenn ich mich mal ablenken muss und ein bisschen Freude im Ohr haben muss, dann würde ich Mr. Brightside nehmen.
Oh, von den Killers? Richtig gut. Ja. Bist du dann auch jemand, man hat ja früher immer gesagt, die typischen Woohoo-Girls, die dann auf der Tanzfläche stehen und immer so mitkreischen. Bist du so eine von denen dann? Oder kannst du dich zurückhalten und sagen, nee. Lieblingslied, toll, super, danke, liebe Killer?
Ich muss sagen, dass ich, also wenn ich den dann mal höre und Kopfhörer, war ich auch sehr laut und zu vielleicht dem Leid der anderen um mich herum singe ich auch mit.
Ja, das ist ja nur das Problem der anderen, nicht deins.
Richtig. Ich persönlich höre ja sehr laut die Musik, von daher, ja. Nee, aber wahrscheinlich dann doch eher das Mitsingen und Mitkrölen, ja. Manchmal braucht man es einfach und dann ist es genau das Richtige.
Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, diesen Song packen wir drauf von den Killers und ich bin echt gespannt, was am Ende der Saison dabei rauskommt. Es war wirklich, ich kann dir jetzt schon mal sagen, es ist wirklich mittlerweile alles mit dabei. Alles, alles, alles.
Sehr cool.
Die Playlist bekommt ihr natürlich dann auch zugeschickt. Vielleicht ist da ja auch noch was anderes irgendwie für dich dabei.
Ja, ich hole ich einfach mal vor dem Wettkampf, würde ich sagen.
Ja, die Sportschau Wintersport Playlist. Und dann holen alle Goldmedaillen und wir können sagen, wir waren's.
Ja, richtig.
Hier wurde der Goldstein gelegt.
Ja, richtig. Werde ich gleich mal im nächsten Rennen auch probieren, würde ich sagen. Kann dann berichten, ob es gut lief oder eher nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir werden ja sowieso dann im März nochmal miteinander sprechen, ne? Bei den Weltmeisterschaften. Genau. So, da sind wir ja mit am Start.
Sehr gut.
Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank, Josie Hofmann, dass du heute bei uns warst und so inspirierende Einblicke in dein Leben gegeben hast. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für deinen Weg zu Olympia und natürlich noch weit darüber hinaus.
Dankeschön. Danke für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein.
Ja, wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und das war unsere Folge mit Josie Hofmann auf Rollen und auf Kufen. Sehr erfolgreich unterwegs. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, teilt ihn und lasst uns gerne eine Bewertung da. Ab der kommenden Woche, da melden sich auf diesem Kanal die Kolleginnen und Kollegen unserer WM-Specials. Nordische Ski-WM, Biathlon-WM oder die WM der Ski Alpin. Da gibt es dann Daily-Podcast mit allem, was ihr wissen müsst, zu euren Stars. Und dann freue ich mich natürlich auf ein schönes Wiederhören Anfang März. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.